Nach diesem aktuellen Einstieg, auf den wir vielleicht nochmal zurückkommen können, weil es ja gerade wirklich sehr maßgeblich auch die Perspektiven beeinflusst, auch in dem Kernthema der Tagung, können wir nachher nochmal darauf zurückkommen. Ich hätte jetzt gerne zum eigentlichen Thema, zum Abschluss der Veranstaltung ökologische Marktwirtschaft, einfach nochmal kurz Ihre Sichtweise, ein kleines Statement, das wir dann als Grundlage nutzen können für die Diskussion hier auf dem Podium und dann eben auch mit dem Publikum. Bitte. Herr Machnick, oder?
Hausherr. Alter von Schönheit oder irgendwie sowas. Ja. Aber auch da werden wir wahrscheinlich streiten. Also ich will mal mit Folgendem beginnen. Ich bin in den letzten 30 Jahren mit drei verschiedenen Auffassungen des Verhältnisses von Ökologie und Ökonomie konfrontiert gewesen. Am Anfang, als die Grünen gegründet wurden, hat so die Haltung vorgeherrscht, naja, Ökologie ist schon wichtig und gut, aber nur wenn es der Wirtschaft sehr, sehr gut geht, dann können wir uns das leisten. Also da war die Ökologie das Luxusprodukt bei starken Wachstumsphasen. Es war die Phase, wo man die Teiche angelegt hat, vor den Firmenhauptsitzen, Efeu angepflanzt und so. Also ich brauche es nicht weiter beschreiben. 10 Jahre später gab es eine Phase, die hat begrifflich am besten Erhard Eppler auf den Punkt gebracht, als er diese These von man müsse Ökologie und könne und Ökonomie miteinander versöhnen. Hört man immer noch manchmal. Gestern habe ich es in Hamburg vom CDUler gelesen, dass das die schwarz-grüne Aufgabe dort wäre. Also die beiden versöhnen. Wie feindliche Brüder, die tragischerweise im Konflikt miteinander liegen und versöhnt werden könnten und müssten. Ich halte dieses Bild, ist ja auch eine Metapher eigentlich, aber auch für falsch. Weil sich spätestens seit den ökonomischen Diskussionen auch über die Klimakatastrophe, Stern Review und anderes, zeigt, das Verhältnis ist ganz anders. Nur wer ökologische Fragestellungen beachtet, kann überhaupt wirtschaftlichen Erfolg haben. Also das ist ein Voraussetzungsverhältnis, ein Bedingungsverhältnis. Die Ökologie zu beachten, wird immer mehr, und zwar in immer kürzeren Zeiträumen, das hat sich auch verändert, ökonomisch erfolgreich sein können. Mit grünen Ideen schwarze Zahlen zu schreiben, ist ein Voraussetzungsverhältnis geworden für das schwarze Zahlenschreiben. So würde ich die ganze Notwendigkeit von einer grünen oder ökologischen Marktwirtschaft beschreiben. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, haben wir eigentlich für die Märkte, wenn wir jetzt im Sinne der Theorie der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland diskutieren, den richtigen ordnungspolitischen Rahmen, so dass man vernünftige Preissignale hat, dass die ökologische Modernisierung nicht nur eine Goodwill-Geschichte von Pionieren ist, sondern Marktziel wird, weil es sich rechnet, ökologisch vernünftig zu investieren. Und ich stelle fest, dass wir in den Rahmenbedingungen, die wir haben, noch sehr kursorisch sind auf der Welt, in Europa und in Deutschland. Ich bringe mal ein abstruses Beispiel. Wenn ich von Berlin-Schönefeld nach Neapel fliegen will, kann ich es bei rechtzeitiger Anmeldung für 19,90 Euro tun. Von da, wo ich wohne, zum Flughafen zahle ich mit dem Taxi 50 Euro. In die Preisbildung dieser beiden Geschichten geht ja alles Mögliche ein, nur nicht der ökologische Schadenseintrag in unsere Umwelt durch das, was ich da veranstalte. Und das kann man schon, das ist jetzt ein bisschen ein simplifiziertes Beispiel, aber man kann da schon daraus ableiten, die Preise sagen nicht die ökologische Wahrheit, der ordnungsrechtliche Rahmen ist in vielem nicht gesetzt. Ich würde nachher am Beispiel der Automobilindustrie ausführen, dass wir, wenn wir da keinen klaren ordnungsrechtlichen Rahmen setzen, in die nächste Strukturkrise in Deutschland geraten, die gravierend sein wird, weil dieses Produkt, wie wir es gewohnt sind, je größer, umso schneller, umso besser, nicht mehr das Exportprodukt in 10 Jahren sein kann, vielleicht schon in 5 Jahren nicht. Also auch das wäre so ein Beispiel, nur wer rechtzeitig auch volkswirtschaftlich, aber auch einzelbetrieblich die Karte, den Hebel umstellt auf ökologische Modernisierung, kann den ökonomischen Vorteil in der Zukunft haben. So würde ich das insgesamt sehen. Und alles andere sind dann Diskussionen über die richtigen Rahmenbedingungen. Ich sage immer zuerst die Rahmenbedingungen und dann die Förderinstrumente. Manchmal macht man es in Deutschland umgekehrt, dass man zuerst über das Fordern redet und nicht den ordnungspolitischen Rahmen ins Auge fasst. Dann muss man über technische Fragen diskutieren, Technologien. Und, damit komme ich zum Eingang zurück, über die Finanzierungsinstrumente. Was mir am meisten Sorge macht an der Finanzkrise, um es jetzt nochmal konkreter zu sagen, dass für die ökologischen Vorreiterfirmen jetzt möglicherweise zu wenig auch Risikokapital da ist. Da gibt es ja Projekte, die die Sparkassen und die Vorsichtigen gar nicht finanzieren können, sondern wo wir eine Risikokapitalstruktur bräuchten, wie sie vor der Krise in England oder Frankreich vorhanden war und in Deutschland noch nicht vorhanden ist. Also das, von daher sage ich, wir müssen jetzt ruhig ernsthaft über neue Fonds nachdenken, die auch das, was sich heute noch nicht rechnet, finanzieren können, weil es eine technologische Qualität haben kann, die sich dann morgen oder übermorgen rechnen kann. Da müssen wir viel dran machen. Das Erste sind aber Rahmenbedingungen, klare Grenzwerte für CO2 bei Fahrzeugen zum Beispiel, nicht wie die Bundesregierung sich da verstecken und in Brüssel bremsen eigentlich. Da treten die ja als Bremser auf an der Stelle Auto. Sonst passiert es in Deutschland, dass wir eine Strukturkrise kriegen. Und ich glaube, ich brauche hier in dem Raum nicht ausführen, was eine Strukturkrise Automobilbau bedeuten würde für unser Land. Das ist ja von den Arbeitsplätzen her wirklich gravierend. Also Fazit, die ökologische Marktwirtschaft und die daraus folgende ökologische Modernisierung sind zwingend für mich, für wirtschaftlichen Erfolg, gerade eines Exportlands. Dazu gehört natürlich, dass ökologische Marktwirtschaft auch bedeutet, dass der Konsumstil anders werden muss, als es heute bei uns ist. Also die Gründerväter der deutschen Marktwirtschaft, Müller-Amag zum Beispiel, haben über Marktwirtschaft immer so geredet, dass es auch ein Wirtschaftsstil ist, nicht nur Instrumente. Und ich würde den Begriff Lebensstil auch gerne verwenden, weil man darf sich nichts vormachen. Die Wirtschaft wird nur so ökologisch werden, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher ökologische Sachen nachfragen. Deswegen ist es auch eine Frage der Verbraucherbewegung, die das auch annehmen muss.
Herr Krieglau, bevor Sie vielleicht Ihre Sicht einfach grundsätzlich einmal kurz zusammenfassen, die Frage zur Überleitung diese Prioritätenentwicklung, Sie sind ja auch lange beim BDI, ist die beim BDI auch so gewesen, geht die so vonstatten, wenn man heutzutage Beispiele nimmt, eben wie die CO2-Besteuerung, ist ja immer noch die Frage, ist das immer so, dass die Ökologie zwingend auch im wahrgenommenen Interesse der Industrie ist? Wie würden Sie das beschreiben?
Die Beschreibung von Herrn Kuhn, der eingangs gegeben hat, Ökologie, ich habe es mir aufgeschrieben, als Luxusgut mit dem Teich vor dem Gebäude und so weiter, bis heute Ökologie als Bedingung für schwarze Zahlen, ist ein bisschen vereinfacht. Aber das, was nun am Ende sozusagen heute als Überzeugung festzustellen ist, dass Ökologie, Umweltbewusstsein, Aufgeschlossenheit eine Bedeutung hat für wirtschaftlichen Erfolg, das, glaube ich, stimmt ohne jeden Zweifel. Was mich an der Beschreibung etwas stört, Herr Kuhn, das ist die Art und Weise, wie die Bedingung hergestellt wird, dass das eine das andere bedingt, wo wir eigentlich, seitdem wir nun über so viele Jahre über den Begriff der Nachhaltigkeit und das Beziehungsdreieck sprechen, wissen, dass diese drei Dinge, Ökologie, Ökonomie und Soziales, alles drei in einem Abhängigkeitsbeziehungsgeflecht miteinander steht. Diese drei Dinge werden, und das ist auch unsere Überzeugung, zukünftig nicht mehr separat betrachtet werden können, schon seit langer Zeit nicht mehr, sondern sie gehören sozusagen mit auch ins ökonomische und damit ins unternehmerische Kalkül. Insofern schrecke ich auch immer etwas zusammen, wenn jemand von der Versöhnung von Ökonomie und Ökologie spricht, weil ich eigentlich glaube, dass wir darüber in der Zwischenzeit nun schon hinaus sind. Die Frage nach der Rolle der Instrumente und der Anreizsysteme ist in einem solchen System sicherlich eine ganz wichtige. Ich war vorhin für einige Zeit in einem Arbeitskreis, der hier vorher getagt hat, zum Thema Landwirtschaft. und war, lassen Sie es mich mal so sagen, doch, ich will nicht sagen erstaunt, sondern ich fühlte mich bestätigt, wie stark auf dem Podium hier die Rolle des Marktes eingeschätzt wird. Also es waren ja einige von Ihnen auch mit dabei und es kam dann die Frage auf, also wir kennen die Auswirkungen der Fleischproduktion, Methanproduktion für die Treibhausgase. Was müssen wir denn eigentlich machen, um die Leute davon abzuhalten, Fleisch zu essen? So, und da sagten mehrere, oder es war eigentlich auch Einigkeit auf dem Podium, nun lasst das mal den Verbraucher machen und der Markt muss entscheiden. Das Schlimmste wäre sicherlich auch unter parteipolitischen Gesichtspunkten, wenn man jetzt drangehen würde und eine Fleischsteuer oder eine Fleischquote oder irgendeinen solchen vergleichbaren Unsinn einführen. Also ich glaube auch, dass dieser Gesichtspunkt, den Einzelnen zu überzeugen, ihn mit ins Boot zu nehmen bei dieser zukunftsorientierten Sichtweise, dass das Entscheidende ist. Dass Preise dabei natürlich auch eine Rolle spielen, ist selbstverständlich. Preise entwickeln sich im Übrigen auf Märkten immer dann, wenn sich die freien Variablen des Marktes auch entfalten können. Wenn also Preise, Mengen und Qualitäten die Chance haben, sich auch anzupassen, dann spricht man von einem Markt. Und ich erlaube mir den Hinweis, dass in unserer Wirtschafts- und auch Umweltpolitik nicht alles nach diesem Muster funktioniert. Es gibt vieles, was reguliert ist und es kommt oftmals immer noch was hinzu und zum Schluss fragt man sich, warum denn das Ganze keine marktwirtschaftliche Funktionsweise mehr ist und warum wir keine, marktwirtschaftliche Umweltpolitik haben. Denn der Markt funktioniert in vielen Bereichen dort nicht mehr.
Die Frage ist ja wahrscheinlich mal dann akut, wenn der Markt auch mal das nicht von alleine regelt. Also wenn, was weiß ich, was hohe Einstiegskosten sind, um bestimmte alternative Energien.
Entschuldigen Sie, dass ich das ergänze. Natürlich, wir sind uns darüber im Klaren, wir wollen keinen Nachtwächterstaat, der nur noch zuguckt, wie sich das alles entwickelt, sondern wir brauchen schon einen Staat, der auch Rahmen setzt und der Leitplanken vorgibt. Aber innerhalb eines gewissen Rahmens muss sich dann auch der Markt entwickeln können. Und dann müssen sich eben, wie gesagt, Preise und Mengen und Qualitäten anpassen können.
Herr Machnik, braucht der Markt da hin und wieder mal Unterstützung von Ihnen?
Ich würde sagen, dringend, ja. Also ich will mal mit folgender Bemerkung vielleicht beginnen. Fritz Kuhn hat die Etappen der Debatte über Ökonomie und Ökologie geschildert. Das hat auch eine Geschichte in meiner Partei, auch eine schwierige Geschichte, das will ich gleich dazu sagen. Und deswegen glaube ich, muss man heute eines sagen. Wir stehen heute an einer Frage, was sind eigentlich die ökonomischen Antworten auf die ökologischen Herausforderungen, wie Klimawandel und Ähnliches. Und wir müssen wir eigentlich, da stimme ich zu und will mich dann gleich an einer Stelle absetzen, was eigentlich ein Ordnungsrahmen, damit das gelingt. Ich will das mal an einem Beispiel sagen. In allen Papieren, die ich so ziemlich kenne, selbst im Deutschen Bundestag, wird heute beschlossen, dass wir im Jahre 2050 eine CO2-Reduktion von 80% mindestens brauchen, IPCC so 80-95%. Wenn man das will, und wir wollen im Jahre 2020, wollen wir in Deutschland über 40% sein. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, für die Perspektive Richtung 2050 muss man eines sagen, wir haben die technologische Basis für eine Low-Carbon-Economy, die 80-90% CO2 im Vergleich zu 1990 sozusagen realisieren kann, besitzen wir noch nicht. Wir können heute 30-35 mit bekannten Technologien machen. Diesen Sprung können wir nicht machen, gegenwärtig nicht. Und trotzdem müssen wir diesen Sprung machen und wir müssen jetzt beginnen mit diesem Sprung. Und deswegen sage ich, und das würde ich mal ein bisschen zuspitzen, weil mir das mit der Marktwirtschaft, mit der ökologischen, Herr Kuhn oder Fritz, wenn ich das sagen darf, das ich verstehe aus der Programmgeschichte der Grünen, um aus einer bestimmten Ecke herauszukommen, nicht hinein zu manövrieren, eigentlich an einer Frage vorbeigeht. Weil hier stellt sich in der Tat ein Verhältnis, und zwar ein neues Verhältnis von Markt und Staat. Das muss neu definiert werden, welche Rolle übernimmt der Staat, ich komme gleich zu ein paar Instrumenten, und welche Rolle übernehmen Märkte. Und deswegen haben wir einen anderen Begriff geprägt. Wir sprechen von der ökologischen Industriepolitik, die wir brauchen. Und diese ökologische Industriepolitik braucht einen Ordnungsrahmen und unterschiedliche Instrumente, damit die Incentives, um diesen Umbau, diesen beschleunigten Umbau, den wir in den nächsten Jahren brauchen, etwa 15, 20 Jahre, um wichtige Schritte etwa beim Thema Klimawandel voranzutreiben, um das zu beschleunigen. Und da kann man sich eben nicht auf Märkte verlassen. Ich kann auch sagen, Herr Krios, wissen Sie, man kann sich auch nicht auf die Industrie an bestimmten Stellen verlassen, weil zum Beispiel, weil das Auto, Beispiel Auto gekommen ist, es gab mal eine freiwillige Selbstverpflichtung, die 140 Gramm im Jahre 2008 pro Kilometer zu realisieren, wir sind weit davon entfernt. Das heißt, freiwillige Selbstverpflichtungen haben nicht funktioniert und deswegen brauchen wir einen Ordnungsrahmen. Jetzt sage ich mal ein paar Elemente für diesen Ordnungsrahmen. Erstens, wir brauchen in der Tat marktbasierte Instrumente, die dem Verbrauch von Umwelt einen Preis geben. Beispiel Emissionshandel. Es gibt eine ganz interessante Debatte in der Schweiz, wenn man beispielsweise an wohin die denken. Wir haben nach wie vor ein riesiges Problem am Thema Landverbrauch. Wir verbrauchen zu viel Land. Und in der Schweiz beginnt eine Diskussion, warum machen wir eigentlich ein Cap-and-Trade-System und ein Trade-System, das zum Beispiel dann Zertifikate über einen begrenzten und degressiven angelegten Landverbrauch sozusagen handelbar macht. Also ein ähnliches Prinzip, wie wir es beim Emissionshandel haben. Solche Instrumente müssen wir sozusagen in den nächsten Jahren stärken. Wir brauchen ganz klare, stimme ich zu, ordnungsrechtliche Vorgaben, etwa sozusagen über Grenzwerte und andere Bereiche. Wir brauchen zum Beispiel Markteinführungsprogramme für bestimmte Technologien. Das EEG ist nichts anderes als ein Markteinführungsprogramm. Es ist ein industriepolitisches Instrument, weil, um das auch klar zu sagen, die Photovoltaik fordern wir ja nicht deswegen, weil sie einen großen Einfluss haben wird auf die deutsche Energieversorgung. Mitnichten tun wir das. Bei 960 Sonnenstunden im Jahr wird das keinen großen Einfluss haben. Aber die Photovoltaik, die Technologie, die Produktionsstätten, die Forschung und Entwicklungskapazitäten werden wir nur dann in Deutschland haben und weiter vorantreiben können, wenn es einen Heimatmarkt gibt. Deswegen machen wir das. Und deswegen, finde ich, sollte man das auch sagen. In der Tat brauchen wir neue Finanzierungsinstrumente. Wir brauchen neue Finanzierungsinstrumente. Und in der Tat, da stimme ich zu, das wird jetzt eher enger, wo wir sagen, wo sind eigentlich intelligente Kapitalsammelstellen für Venture Capital, für Zukunftsinvestitionen im Bereich Green Tech und Ähnliches. Und so weiter. Es gibt weitere Instrumente. Ich glaube, darüber müssen wir dann auch streiten und einen solchen Ordnungsrahmen auch aufbauen in den nächsten Jahren, um diese Herausforderungen sozusagen angehen zu können. Und ich glaube, es gibt jetzt einen Paradigmenwechsel. Ich würde ihn mal so beschreiben. Zunehmend begreifen Unternehmen, und das ist schon eine neue Qualität, dass sie auf diesen Märkten große Chancen haben, dass diese Märkte die großen Wachstumsmärkte sein werden in den nächsten Jahren. Wenn man heute selbst in Amerika zum Beispiel in Silicon Valley fährt, vor 20 Jahren ist da Software entwickelt worden. Heute gibt es dort Unternehmen, die sich um Green Tech kümmern, und zwar in erheblichem Umfang. Und egal, wer die Wahlen gewinnen wird, in den nächsten 5 Jahren wird in Amerika zum Beispiel im Bereich Green Tech eine völlig neue Entwicklung einsetzen, und die werden dann sogar nach Europa schauen, ob sie die Technologievorsprünge, wie sie die Technologievorsprünge, die wir in bestimmten Feldern haben, sozusagen nutzen können. Also es beginnt dort etwas, eine neue Bewegung, das ist die neue Qualität dessen, was sozusagen entstanden ist und was wir jetzt nutzen müssen. Dazu müssen wir aber auch konsequent sein, in der Tat, und müssen dann auch bei bestimmten sozusagen Dingen bleiben, etwa beim Emissionshandel. Natürlich brauchen wir die 100% Auktionierung etwa im Energiesektor. Natürlich, und das spielt Deutschland keine Rolle als Bremser, natürlich wollen wir die 120 Gramm CO2. Wir wollen als nächsten Schritt die 95 oder die 100 Gramm CO2-Ausstoß im Jahre 2020. Und ich glaube, eine große Chance besteht in Folgendem, weil die Finanzkrise wird aus meiner Sicht zu einer Neubewertung auch des Verhältnisses von Markt und Staat beitragen. Und von daher, glaube ich, gibt es eine große Chance, über ganz anders als noch vor 5 oder 10 Jahren über einen solchen Ordnungsrahmen zu sprechen und diesen Ordnungsrahmen in den nächsten Jahren zu entwickeln, wie er dann heißt, ob nun ökologische Industriepolitik oder ökologische oder grüne Marktwirtschaft, ist mir am Ende egal, wenn sozusagen der Ordnungsrahmen genau die Incentive setzt, die wir in den nächsten Jahren brauchen, um uns auf eines einzustellen, dass es eben wir in ein Zeitalter hineinlaufen, wo ich glaube, eines völlig klar ist. Wir werden keinen, wenn wir die Finanzkrise überwunden haben, keinen Mangel haben an genügend Finanzkapital. Wir werden auch keinen Mangel haben an genügend Humankapital. Allerdings für die ökonomische Entwicklung wird es einen Bottleneck geben. Und der wird heißen, sozusagen Umweltkapital, steht das eigentlich noch in dem Maße zur Verfügung, wie das notwendig ist für eine sozusagen ökonomische Entwicklung. Von daher komme ich zu einem Punkt. Ich glaube, wir sind an einer Stelle weiter als vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Die ökologische Frage wird nicht mehr allein nur als Kosten, sondern sozusagen als Wachstum, als Chancenfrage begriffen. Und dieser Trend muss in den nächsten Jahren gestärkt werden, auch in Auseinandersetzungen um diesen sozusagen Ordnungsrahmen, den man allerdings dafür braucht. Wenn man in der relativ kurzen Zeit, die uns für bestimmte Maßnahmen zur Verfügung stehen, wenn man diese Ziele sozusagen realisieren will. Und ich finde, ich sag mal ganz offen, ich sag mal parteipolitisch an dieser Stelle, das ist auch eine schöne Plattform für auch eine rot-grüne Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, weil, muss das so sagen, meine Partei sich da auch bewegt hat und was gelernt hat. Und von daher, glaube ich, sehe ich auch eine neue Chance für neue Projekte, die auf diesem Gebiet entstehen können.
Ein Angebot. Können wir danach noch darauf zurückkommen? Vielleicht kriegen wir die Koalition heute noch zusammen. Herr Kriegler, da war gerade eben von der Ja, das muss ja vorbereitet werden. Die freiwillige Verpflichtung der Industrie, ist das vielleicht was, wo dann doch die Industrie als abstrakte Einheit überfordert ist, so ein Versprechen zu geben, wenn es dann am Ende doch schwierig ist, die einzelnen Unternehmen dazu zu zwingen, das dann auch einzuhalten?
Ich bin Ihnen für diese Frage geradezu dankbar. Ich hätte irgendeine Chance genutzt, im Laufe der Diskussion dazu etwas zu sagen, weil es mich geradezu drängt, zum Thema freiwillige Selbstverpflichtung etwas zu sagen. Ich will Ihnen mal sagen, wie sowas funktioniert. Also wir haben als BDI eine freiwillige Selbstverpflichtung zum Thema Klimaschutz abgegeben. Wurde irgendwann mal, im Jahr 2000 war das, festgelegt, wie viel CO2 bis wann und so weiter prozentual eingespart werden soll. Nun sind wir ein Verband von Verbänden. Wir haben 37 Mitgliedsverbände und innerhalb dieser Mitgliedsverbände gibt es 100.000 Firmen. Und wenn wir sagen, wir als BDI geben eine freiwillige Selbstverpflichtung gegenüber der Politik ab, dann tun wir das ja nicht, weil wir uns da irgendeine Zahl ausdenken, sondern das setzt voraus, dass es innerhalb unserer Verbände, unserer Mitglieder und innerhalb der Unternehmen eine intensive Diskussion und Überzeugungsarbeit dafür gibt, sich überhaupt diesem Ziel zu widmen, so konkret ein Versprechen abzugeben. Dann wird das nach langen Diskussionen, das hat 2 Jahre gedauert, aggregiert und am Ende nähert man sich einer Zahl, von der wir glaubten und sicher waren und sind, sie gegenüber der Öffentlichkeit vertreten zu können. Wenn man das nicht kann, sollte man es nicht machen. Das funktioniert aber nur unter bestimmten Bedingungen. Und zwar unter der Bedingung, dass sich die Rahmensetzung für das, was man da verspricht, nicht grundlegend ändert. Wir haben, als diese Selbstverpflichtung zum Klimaschutz abgegeben worden ist, in einer nächsten Stufe, das war dann das Ergebnis, als Gerhard Schröder Kanzler wurde, relativ schnell mit Jürgen Trittin einen Vertrag unterschrieben. Vertrag zwischen der Wirtschaft, vertreten unter anderem durch den BDI und die Bundesregierung. Den habe ich zu Hause im Schrank liegen oder im Büro. Der sieht ungefähr so aus. Und hier am Ende ist eine schwarz-rot-goldene Korde. Ein richtiger Vertrag. Und vorne ist der Bundesadler drauf. Und da stehen, schade, dass ich ihn nicht mit habe. Und da steht genau drin, was wir miteinander verabredet haben. Zum Beispiel, dass auf Ordnungsrecht verzichtet wird. Und. Und dann gibt es aber plötzlich eine neue politische Situation und die Bundesregierung ist der Auffassung, also jetzt haben sich da so ein paar Dinge geändert und wir müssen jetzt Entscheidungen treffen. energiepolitischer oder klimapolitischer Natur. Und plötzlich sehen sich diejenigen, die vorher im Rahmen dieser Selbstverpflichtung und dieses eben von mir nur sehr kurz umrissenen Prozesses ein Versprechen abgegeben haben, einer ganz anderen Situation gegenüber und sagen also, Leute, unter diesen Bedingungen können wir diese Investitionen, die wir vorhatten, denn Klimaschutz heißt immer Geld in die Hand nehmen und investieren, das können wir jetzt nicht mehr in diesem Umfang machen. Und insofern ist tatsächlich, und so ist das auch bei der Automobilindustrie gewesen, das Beispiel ist genannt worden, als nämlich plötzlich veränderte Bedingungen für den Schutz, sicherlich eine sehr berechtigte Vorstellung, für den Schutz von Fußgängern eingezogen worden sind, konnten bestimmte Gewichtsmaße für die Kraftfahrzeuge nicht mehr eingehalten werden und das geht dann auf den Verbrauch und so kam das ins Trudeln. Jetzt sage ich Ihnen aber auch, was meine Schlussfolgerung daraus ist. Ich mache das Geschäft nun schon ziemlich lange und wir haben insgesamt in der Industrie 80 Selbstverpflichtungen. Wir haben die untersuchen lassen und haben festgestellt, dass, ich glaube, 95% auch eingehalten worden sind. Aber ich würde heute angesichts der Erfahrungen, die ich gemacht habe, mich innerhalb der Industrie nicht mehr dafür einsetzen, eine Selbstverpflichtung einzugehen. Denn wozu führt denn das? Ich habe also Monate, um nicht zu sagen jahrelang, einen relativ großen Stress, unsere Mitglieder für dieses Thema zu bewegen und sie mitzunehmen auf diesen Weg und sie zu überzeugen, dass wir da eine gemeinsame Zielsetzung haben und wir einen vertrauensvollen Partner in der Politik haben, der die Rahmenbedingungen so lässt, wie sie bei Abgabe der Selbstverpflichtung auch tatsächlich sind. Und am Ende, wenn die Bedingungen verändert werden, vielleicht nach einer Wahl, müssen wir uns von der Politik und der Öffentlichkeit beschimpfen lassen, dass wir die Selbstverpflichtung nicht einhalten. So einfach geht das. Und insofern stellt sich für uns tatsächlich eben auch diese Vertrauensfrage, die ich vorhin schon mal kurz angeschnitten habe. Und ich kann mich nicht damit abfinden, dass nach einer Bundestagswahl mir zum Beispiel ein hoher Beamter eines Ministeriums sagt, das ist eine Selbstverpflichtung, die ist in der letzten Legislaturperiode beschlossen worden. Okay, eure Investitionszyklen, die laufen nun mal so lang, aber da müsst ihr jetzt mit auskommen, dass ihr in der Öffentlichkeit, jetzt durch den Kakao gezogen werdet. Also das sind dann andere Spielregeln. Und insofern stellt sich auch die Frage nach den Instrumenten, wie man flexibel zwischen Politik und Wirtschaft solche Zielsetzungen diskutieren kann.